Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Los geht's, ohne Vorspann.
So, da sind wir wieder. Mit Herz, der Podcast mit den drei munteren Menschen, die sich dem Thema Herz und allem rundherum widmen. Dennis ist da, Hanno ist da, ich bin auch wieder da. Und wir haben heute ein Thema, das wir gleich erst vorstellen. Aber wir haben eben nochmal so gebrainstormt. Wir hatten so ein bisschen Arbeitstitel überlegt. Aber Dennis kam gerade noch mit eigentlich der besten Titelidee um die Ecke. Packen wir gleich aus, würde ich sagen, Dennis.
Die Mit-Herz-Sportgruppe wird heute eröffnet.
Finde ich
und
super.
Zwar in mehreren Teilen.
Ja. Insgesamt stimmt. Drei, ne?
Drei Teile.
Oh ja, stimmt, wir haben uns einiges überlegt. Ne? Verraten wir noch nicht, ne? Warum Teil 3 und 2, aber in Kürze mehr. Jetzt müsst ihr erstmal diese Folge ertragen.
Ich würde es einen Monsterblock nennen, aber nur eher in Hinsicht, dass es drei Teile sind.
Ne? Das ist richtig. Und wir müssen ja auch immer Content liefern. Content ist das große Schlagwort. Da freut sich auch der Podcastpreis. Da sind wir nämlich beim Publikumsvoting dabei in der Kategorie, wer hätte es gedacht, Ratgeber.
Ja, da gehören wir hin, oder?
Ich fände Comedy auch gut.
Comedy ja. Wäre gut gewesen.
Wenn du den alleine machen würdest, dann wären wir auch ganz schnell da. Aber so sehe ich uns eher als Ratgeber.
Ja, ich finde auch. Problem natürlich, die Konkurrenz ist recht stark. Das heißt, wir müssen unsere freundlichen Zuhörenden heute nochmal bitten, einfach mal abstimmen für uns. Kann man auf der Webseite machen. Gerne ein Vote für uns dalassen. Wir haben keine Chance, aber wir nutzen sie gegen Doc Esser und so.
Naja, es ist ja so, wer uns gern hört, abstimmen und Positivbewertungen, das bringt diesen Podcast, muss man auch vielleicht leider sagen, ich weiß es nicht, nach vorne, weil die Reichweite dadurch erhöht wird und andere Leute hören. Das heißt, liebe Hörer, strengt euch an und wertet für uns gut und dann haben wir bessere Karten, auch mehr Leute zu erreichen.
Genau, wenn ihr wollt, dass wir irgendwann mal Autogramme schreiben müssen in der Fußgängerzone, dann bitte jetzt.
Mein Traum.
Das wäre schön, ja.
Falls du hast dann uns ja schon Autogramme gegeben, das reicht doch, oder?
Und jeden Tag Rezepte und Überweisungen.
Ja. Und du warst in der Zeitung, du hast von Drohnen erzählt.
Ich war in der Zeitung, ich habe von Drohnen erzählt, genau im Rahmen von dem Kongress, den wir am Wochenende gemacht haben, bin ich auf die Idee gekommen, eine Drohne zu präsentieren und das hat dann auch Anklang beim Journalismus gefunden, auch dank deiner Hilfe.
Sehr gerne.
Und es ist ein aktuelles Thema, die Lieferung der DeFi-Drohne. Und da wird es auch im September einen Kongress für quasi die Bevölkerung geben, im Gürzenich in Köln. Und da sind alle auch herzlich eingeladen. Da werden wir das nämlich dann nochmal präsentieren.
Das heißt, da kann man sich wieder die Frisur zerwühlen lassen. Das Ding ist ja gestartet tatsächlich.
Also das Ding ist gestartet.
Es klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber es war schon beeindruckend, muss man sagen.
Danke.
Ich muss auch sagen, Chapeau. Ja. Es war eine tolle Aktion und sehr sehenswert. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich es auch mal anzuschauen, weil das könnte die Zukunft sein.
Ja, und du warst ja auch auf der Bühne, Dennis.
Ich war auch auf der Bühne. Ich habe einen Vortrag gehalten, der nicht so spannend war, wie dass die Drohne gestartet ist. Aber ich habe direkt an Skynet gedacht. Nicht, dass auch bald Skynet in Köln startet.
Ja.
Sind Sie Lars Göllnitz?
Ja. Genau. Nein.
Ja, nee, ich bin's nicht. Vorsicht, ne? Der Drohnentechnologie.
Ja. Apropos Verwechslung, die Geschichte kann ich noch erzählen. Ich bin am Wochenende von einem mir nahestehenden Onkel sozusagen, der hat mir eine WhatsApp geschickt und gesagt, guck mal, das bist du doch, ein Jugendfoto. Und ich habe kurz gezweifelt und gedacht, bin ich das wirklich? Da stand so ein Kind mit Alf. Mit vielen Halbfiguren. Da habe ich schon überlegt, wann ist denn das passiert? Dann stellte sich heraus, es war Pierre M. Krause tatsächlich, der offensichtlich so aussieht wie ich. Das heißt, ich, also als Kind zumindest.
Witzig. Ah ja, okay.
Witzig. Ja, das heißt, wenn die Drohne kommt,
war es. Du müsstest jetzt in die Vergangenheit mal reisen und Alf erledigen.
Das wäre möglich. Aber Alpha super.
Alpha gut, ich habe auch Alpha geguckt, das stimmt.
Definitiv, absolut, ja.
Kennt aber keiner mehr.
Ja.
Zurück zum Thema.
Legen wir mal los. Es geht um Sport.
Genau, ich fahre ja auch sehr gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit und kann da auch nicht richtig langsam fahren. Ich nehme mir das immer vor, weil ich immer müde bin und dann sitze ich auf dem Ding und dann fährt einer schneller und dann muss ich da dranbleiben. Aber es ist in letzter Zeit wirklich so auch vorgekommen, also dass man einfach von den Autofahrern übersehen wird, dass Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden. Heute war es auch besonders schlimm. Ich bin ja gerade auch vom MVZ hier rüber gefahren und bin dann auch sofort wieder geschnitten worden, der einfach in den Kreisverkehr gefahren ist und ich voll bremsen musste, damit der mir nicht reinfällt. Und dann habe ich mir auf dem weiteren Weg überlegt, wenn der mich jetzt getroffen hätte, so richtig Schädel-Hirntrauma, ich wäre nicht mehr da, dann danach, wie eure Nachrede im Podcast auf mich ausgesehen hätte.
Ich weiß,
das ist ein bisschen makaber, aber es war so schön, mir das vorzustellen, wie ihr wie ihr über mich redet, wie toll ich im Podcast war und so. Es war also herrlich.
Ja, wir können das auch so tun, als wärst du nicht da und einfach über dich reden. Das wäre auch
möglich. Wir könnten sein Mikrofon jetzt ausschalten, dann so, genau. Gucken wir mal, was passiert.
Da gibt es ja auch eine Taste hier. Einfach drücken und schon hört man Hanno nicht mehr.
Können wir uns einen Podcast ohne Hanno aber gar nicht vorstellen.
Nein, auf keinen Fall.
Dann würde der Podcast enden, glaube ich.
Das wäre sehr schade.
Ja. Ja. Aber und nicht ohne Nachrede, bitte.
Wir würden den mit Hirn-Podcast machen, den wir mit Hanno nie machen konnten. Weißt du?
Eine Folge und dann war's das.
Eine Folge und dann war's das. Das wäre enttarnt.
Ja, ich wusste, dass das eine gute Vorlage ist. Ja, aber Sport ist Mord ist ja eigentlich gar nicht so.
Nee, es lebe der Sport, hat Reinhard Fendlich gesungen.
Ja, auch zu Recht.
Und letztendlich ist es ja auch so, was verbindet man mit Sport? Sport ist ja erstmal Bewegung. Mhm. Oder? Also das ist
ich würde sogar fast sagen, dass Sport oft in der Bevölkerung auch so negativ konnotiert ist, dass Bewegung es viel besser trifft. Denn jede Bewegung ist irgendwo auch Sport. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr gute Definition. Mhm,
finde ich auch. Ne? Und das verbindet man ja auch mit Bewegung, mit Muskeln. Ne, und mit Muskelkontraktion, lass uns schätzen. Wie viel Prozent des Körpers bestehen aus Muskeln?
Ich weiß, dass er zum größten Teil aus Wasser besteht. Dann würde ich mal sagen, so Muskel 27%.
Ja, das ist gar nicht so schlecht. Ja, gut, Dennis, was meinst du?
Ich hätte auch im 20%-Bereich getippt. Ich sag mal 20%.
36 bis 44.
Oh, also mehr.
36, du 44. Ja.
So ist es.
20 ich. Genau. So ungefähr. Und, na, aber es ist ja schon erstaunlich, wie viel Körpermasse das tatsächlich ausmacht. Das ist aus einem evolutionsbiologischen Blick auch gar nicht so dumm, weil wir kommen ja alle aus Afrika, das wissen ja auch die meisten, dass der Mensch dort entstanden, kann man ja nicht sagen, sich entwickelt hat.
Die Wiege des Menschen.
Ja, genau. Oh, sehr schön. Ja. Poetisch. Ist ja auch jetzt 300 Jahre Kant. Ne? Der wäre gestern 300 geworden.
Echt? Okay.
Mhm. Ja, aber der hat sich auch abfällig über schwarze Menschen geäußert. Also der bei der ganzen Lobhudelei zu Recht auch, ist das ein negativer Aspekt, dem nicht immer alle so geläufig sind.
Aber da muss man das Werk vom Künstler trennen.
Jetzt driften wir ein bisschen ab. Auf jeden Fall sind wir da entstanden und die Lebensbedingungen für den Menschen wurden immer so, dass der in höheren Lebenslagen auch leben musste, dass es kälter geworden ist und dass es trockener geworden ist. Und deswegen haben wir im Laufe der Zeit einfach eine extrem gutes System entwickelt, um diesen Bedingungen zu trotzen und mit hohen Ausdauerleistungen zu überleben. Ne? Und das ist die Grundlage unseres modernen Daseins. Mhm. Da denke ich immer nur weiter. Kennt ihr Wall-E?
Ja,
nein, leider nicht.
Ey, geiler Erzähl. Film. Das ist wirklich ein super Film und da ist die Menschheit im All auf so einem Schiff, weil die Erde ist verseucht und die leben da tausende von Jahren und du siehst die Evolution, wie die immer dicker werden, die Muskelmasse abnimmt und nur noch den ganzen Tag in so Liegestühlen rumfahren und gar nichts mehr können. Ne? Und das kann es bei unseren ganzen sitzenden Tätigkeiten, ich weiß es nicht.
War das jetzt im All oder in den USA?
Ich wollte es
genau. Ja. Grüße an unsere amerikanischen Zuhörerin.
Ja.
Hallo.
Ja, vielleicht haben wir ja ein paar. Ich glaube schon.
Auf jeden Fall ist die Bewegung einfach eine super essentielle Geschichte, die uns unser ganzes Evolutionsleben begleitet hat sozusagen. Ja. Und was passiert, wenn wir in Ruhe sind, dann hat unser sogenannter Parasympathikus. Dennis, willst du das nochmal ganz kurz erklären?
Parasympathikus.
Das vegetative Nervensystem.
Ja, also Sympathikus und Parasympathikus sind zwei Gegenspieler, die quasi, der Sympathikus ist die Flucht und Furcht, das heißt, die Stresshormone werden ausgeschüttet, Adrenalin und Noradrenalin. Die Gefäße stellen sich eng, man ist sehr aufmerksam, man steht unter Strom, man ist extrem konzentriert. Mhm. Demgegenüber steht der Parasympathikus, der meistens auch durch Nerven getrieben wird, aber auch durch Hormone im Blut, der Entspannung für Entspannung steht und runterkommt und Schlaf und alle Sachen auch, die zur Regeneration, da kommen wir später auch nochmal zu, beitragen. Das heißt, das sind zwei ganz wichtige, auch aus der Evolution kommende Aspekte, die wir auch beide brauchen zum Leben. Nichts davon ist schädlich, aber ist etwas im Übermaß da, ist es auch extrem schlecht für den Körper.
Genau, in dem Fall ist es aber gut. Ne? Bei dem Parasympathikus in Ruhe, ne? Denn wir sind ruhig, unser Puls geht langsam, der Blutdruck ist ruhiger, die Atmung ist flach, weil wir auch nicht mehr brauchen. Und dann, wenn man anfängt, Sport zu machen, dreht sich das natürlich dann. Dann wird dann die Ansprüche der Muskeln, um sie zu bewegen, werden dann höher. Das heißt, unser kardiovaskuläres System wird angeregt, unser respiratorisches System wird angeregt. Und dadurch wird der, also das wird durch den Sympathikus dann quasi gesteuert, damit wir das dann so auch machen können. Und wenn wir uns dann mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und da bei den Muskeln anfangen, was da eigentlich so passiert, ist ja, wie gesagt, die Muskelkontraktion da das Erste, was einem so anfällt. Also die Verkürzung des Muskels, um eine Bewegung zu erzeugen. Und Muskelfasern sind erstmal in Bündeln ausgerichtet, die, wenn man sich es näher anguckt, immer aus kleineren Fasern bestehen. Und am Ende dieser Auffaserung, sage ich mal, das ist ein neues Neuwortschöpfung, finde ich gut.
Klingt aber sehr gut und wissenschaftlich.
Ja. Finde ich auch. Ja. Ist quasi die, sind, gibt es zwei Filamente, die da gegeneinander verschoben werden, und zwar das Aktin und das Myosin. Das ist quasi die Grundlage der Bewegung. Und da, an dieser Stelle, wird Energie verbraucht. Energie ist ein Begriff, den wir auch noch häufiger hören werden. Wir werden jetzt so ein bisschen das ein bisschen ausklammern und das gleich auch noch mal in einer Extra-Folge darstellen. Aber die Energie wird da erzeugt, wird da gebraucht. Die Währung, die der Körper hat zur Energiegewinnung, ist das sogenannte Adenosintriphosphat. Haben vielleicht die einen oder anderen schon mal gehört.
Täglich,
absolut. Täglich, genau, ATP. Das ist quasi der Euro.
Der Muskel.
Okay. Ja, ich muss zahlen, sonst wird das nichts.
Genau. Ja, klar. Und wenn man dann Sauerstoff und das ATP zusammennimmt, dann wird dann daraus, also meistens bei der aeroben, also der Energiegewinnung unter Sauerstoffverbrauch, es gibt auch eine anaerobe, also eine Energiegewinnung ohne Sauerstoffverbrauch, aber die Hauptarbeit wird unter Sauerstoffverbrauch gemacht, also dann spaltet sich eine Phosphorgruppe, Triphosphat, heißt drei Phosphate, wird dann eine Phosphorgruppe abgespalten und dadurch entsteht dann Energie und ein Adenosindiphosphat, also ein mit zwei.
Ja. Erklärt das, warum man schneller atmet, wenn man Sport macht?
Genau. Okay. Na, also da, man braucht mehr Sauerstoff, um dieser
Schuld
Rechnung zu tragen, genau, ja, dieser Sauerstoffschuld Rechnung zu tragen. Mhm. Und auf der anderen Seite entsteht dabei aber auch Kohlenstoffdioxid. Und Kohlenstoffdioxid macht das Blut sauer. Und wenn das Blut übersäuert, dann würde das nicht mehr so gut funktionieren. Deswegen wird das dann in Form von Kohlenstoffdioxid aus der Lunge abgeatmet.
Okay.
Was auch der Haupttreiber zum Beispiel ist für die Einatmung. Wenn man die Luft anhält, dann hat man dieses krasse Bedürfnis zu atmen nicht, weil Sauerstoff fehlt, sondern weil sich zu viel Kohlenstoffdioxid im Blut ansammelt. Das ist der Haupttreiber.
Okay. Will man loswerden dementsprechend.
Will man loswerden, ja, genau. Ne? Also das passiert sozusagen auf dem zellulären Level des Muskels. Und wenn wir jetzt einen Muskel, weil wir ihn trainieren, weil wir Sport machen, weil wir ihn übertrainieren, weil wir wissen, dass wir dann stärker werden und ausdauernder werden, dann entstehen im Muskel tatsächlich Mikrotraumata.
Ja, das klingt nicht gut.
Genau, das klingt nicht gut. Das klingt
Muskelkater würden wir das nennen.
Genau, okay. Muskelkater. Ja. Und da diese Mikrotraumata, da gibt es so spezielle Zellen, die sehen diese Mikrotraumata und reparieren die dann. Und wenn diese Mikrotraumata repariert werden, wird der Muskel vom Volumen her, wird der größer, der wächst und wird stärker. Das Gleiche passiert dann aber auch mit dem Knochen, beides.
Okay, der Knochen wächst auch mit dementsprechend.
Der wird nicht, sondern der mineralisiert mehr.
Okay.
Der wird resistenter.
Ja, ne, also damit stabiler letztlich.
Genau, weil, wie gesagt, man geht ja dann da, der Körper denkt ja, okay, das ist jetzt die Belastung, die ich stemmen muss, also muss ich mich dementsprechend auch anpassen.
Ein zentraler Mechanismus des Körpers generell ist ja die Adaptation, die Anpassung an äußere Umstände. Und so ist mangelnde Bewegung, der Körper passt sich an, aber auch an Bewegung passt er sich an. Und ich glaube, alles, was wir tun, ob wir jetzt Zigaretten rauchen, Alkohol trinken, unser Körper adaptiert sich. Das kann gut oder schlecht sein in dem Fall. Und bei Sport, glaube ich, oder Bewegung sind wir uns alle einig, sind die Adaptionsmechanismen sehr gut, weil wir viele, viele positive Effekte für den ganzen Körper haben.
Genau, da gehen wir, glaube ich, dann auch gleich nochmal näher drauf ein. Dann weiterhin ist Muskelfaser nicht gleich Muskelfaser. Es gibt verschiedene Typen von Muskelfasern, die auf die verschiedenen Anforderungen, die man halt machen möchte. Wenn man zum Beispiel wie der Dennis schon richtig gesagt hat, den Sympathikus in der Fluchtreaktion, man will vom Mammut oder Säbelzahntiger abhauen, dann brauchst du Muskelfasern, die sofort maximale Energie liefern.
Schnellkraft sowas.
Und, aber du weißt selber, dass du ja so einen Sprint nicht Ewigkeiten durchhältst, dass der Muskel irgendwann ermüdet. Und für diese kurzen, extremen Bewegungen sind dann die Muskelfasern Typ 2 zuständig. Also die haben einen extrem hohen Glucose, Also Energie, es wird auch durch die Glucose geliefert, das besprechen wir dann noch an anderer Stelle.
Glucose ist Zucker, oder?
Glucose ist Zucker, genau, Kohlenhydrate.
Ja.
Ne, der einfachste Kohlenhydrat. Das müsste man eigentlich noch ergänzen dazu, dass mitunter Kohlenhydrat, also es verschiedene Nährstoffe gibt, die uns die Energie liefern. Aber wie gesagt, das besprechen wir dann noch.
Ich hake da einmal ein. Das ist jetzt, als ich 17 war, da gab es ja noch nicht viele Fitnessstudios, Gyms, ne, wie man heute sagen würde. Heute geht jeder in so ein Ding.
Absolut.
Damals war das eine Rarität und da gab es, ich glaube, aus Leverkusen ein einziges in ganz Leverkusen.
Aus der Meisterstadt übrigens, muss man noch kurz jetzt sagen.
Ja, genau.
Das war in Köln,
aber nicht so laut.
Ich verstehe euch vor lauter Kotze nicht mehr.
So, und dann habe ich mich da angemeldet, weil ich war immer eher dünn und schlank, hatte keine Muskeln und das war natürlich irgendwie so kurz nach der Pubertät, man wollte groß und stark sein. Ne? Mhm. Mich angemeldet und habe trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Die Muskulatur definierte sich auch, aber sie wuchs nicht so wie bei anderen Leuten, mit denen ich angemeldet habe. Dann habe ich mich damit beschäftigt, warum das ist, schon relativ früh und habe herausgefunden, dass die Genetik entscheidend ist, welche Muskelfasern man in sich trägt. Das heißt, es gibt Leute, die sind die geborenen Sprinter und die haben ganz viele von diesen Muskelfasern, die der Hanno gerade beschrieben hat. Und die sind in allen Sportarten, wo man Muskulatur braucht, wie beim Sprint, dem überlegen, der eher die Ausdauermuskelfasern hat. Und dann erinnerte ich mich an mich selber. Ich konnte halt immer schon gut Langstrecken laufen und bin da wenig ermüdet. Aber das geht zu Kosten auf den Sprint und den Muskelwachstum. Und so muss man sagen, muss man auch da aufklären, glaube ich, wenn man Trainingsziele hat, hängt es auch ein bisschen an der Genetik und dem Besatz der Muskelfasern, die man hat. Und nicht jeder kann auf natürlichem Wege, klar, mit Doping kann man viel erreichen, kann man alles hinkriegen. Ne?
Ja, sieht man ja auch bei Olympia, wenn man da so auf der Laufbahn schaut. Langstreckenläufer sehen einfach auch anders aus als Sprinter.
Und es geht auch nach Ethnizität. Das heißt, in Afrika ist viel mehr Sprintmuskulatur und Muskelwachstum da, als zum Beispiel hier in Europa. Und das sieht man ja auch teilweise bei den Sportarten. Wenn man an die Top-Sprinter denkt, sieht man ganz sehr viele Afroamerikaner, Afrikaner, weil die einen anderen Muskelbesatz haben. Die können das von Natur aus besser trainieren und sind deswegen auch schneller im Sprint.
Ja, genau. Und jetzt hast du ja schon ein bisschen vorgegriffen.
Oh nein.
Nee, ist nicht schlimm, gar nicht. Das ist super, weil das schließe ich voll natürlich an. Weil Lars, wenn es Muskelfasern Typ 2 gibt.
Dann gibt es möglicherweise auch einen anderen Typ, nämlich den Einser vielleicht.
Sehr gut, genau. Das sind die,
ich dachte, er sagt 3.
Sind die, die ausdauernd sind, die, wo der Stoffwechsel, wo die quasi die gelieferte Energie nicht ganz so schnell verbrauchen, die nicht so eine hohe Aktivität haben, dafür aber viel länger durchhalten und am Ende des Tages auch nicht ermüden.
Das, wo man so bei Mitsportlenden sagt, du hast aber eine gute Kondition.
Ja, genau, so. Die hat ja jeder. Nein, also diese Typ-1-Fasern hat ja jeder, genau. Mhm. Und wenn man die dann trainiert und wenn die dann da sind und wenn die ausgebaut sind und die einen sehr hohen Arbeitslast wie bei einem Marathon zum Beispiel leisten können, dann sind das die Fasern, die man trainiert hat. Aber prinzipiell hat sie natürlich jeder.
Aber mal, Kylian Mbappé sprintet mit einer Geschwindigkeit, die ist unglaublich. Toni Kroos zu seinen Bestzeiten, der auch top trainiert war und top Trainer, hat vielleicht auch dieselben Trainer, kommt nicht auf diese Geschwindigkeit und das liegt an diesem Muskelfaserbesatz. Es gibt eine natürliche Grenze, die man durch Training auch nicht mehr steigern kann.
Ja.
Und wenn man an Jan Frodeno denkt.
Wer ist der Jan Frodeno nochmal?
Ein Triathlet.
Ach so.
Der hat, glaube ich, nur Typ 1 Muskelfaser.
Ja, genau. Ich sehe schon die Zuhörenden googeln jetzt.
Genau,
Jan Frodeno kennt man doch.
Nein,
genau. Vielleicht, ja. Ich nicht.
Aber du hast es ja jetzt auch erklärt. Und Triathlon ist ja quasi die höchste Form der Ausdauersport.
Ja, absolut. Also, ist relativ anstrengend,
Sieht man diese Ultra-High-Triathlons auf Hawaii, Wahnsinn. Wenn die so von morgens bis abends irgendwas machen. Mhm. Aber es sind gute Beispiele, auf die wir auch immer wieder zurückgreifen können, weil natürlich die Energie selber, der Energieträger, die Ernährung da auch eine riesige Rolle spielt, wie das ist. Und das ist, also ich persönlich finde das mega spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann können Muskeln natürlich auf verschiedene Weise auch wirken.
Mhm.
Ne, es gibt die sogenannte konzentrische Muskelkontraktion. Mhm. Das bedeutet also ganz einfach, Beispiel Klimmzüge. Wenn ich mich einfach an die Stange hänge und dann mich hochziehe, dann kontrahiert sozusagen der Bizeps. Das ist einfach eine konzentrische Muskelkontraktion. Der Muskel verkürzt sich.
Und wenn ich jetzt nur an der Stange hänge, was ist dann?
Genau, das ist ja, genau das, was worüber wir auch schon gesprochen haben. Das ist die isometrische. Weil du hängst an der Stange, es gibt ein Gewicht und es gibt ein Gegengewicht.
Sozusagen. Ich trainiere bewusst so, ne?
Natürlich,
ja, ich auch.
Die höchste Form ist ja das, was wir auch immer machen, ist ja der Plank.
Ja.
Na, das heißt, es ist ja mega anstrengend, aber man hat keine Bewegung im Gelenk.
Mhm.
Aber trotzdem, das ist die isometrische Muskelkontraktion und die exzentrische Muskelkontraktion gibt es auch. Das heißt, wenn wir jetzt in den Klimmzug gegangen sind und unser Muskel ist maximal kontrahiert und wir hängen oben an der Stange, führen wir uns ja wieder langsam zurück. Und wir lassen uns ja nicht einfach fallen. Und dieses langsame Zurückführen, das ist auch, das ist die exzentrische Muskelkontraktion. Okay. Diese drei Muskelkontraktionsformen gibt es.
Kurzer Fun-Fact, heute gelesen, der Weltrekord der Frauen im Planken. Wo liegt der? Wie viel Zeit ist geschafft worden?
30 Minuten.
Ja, was sagst du?
Länger. Ich hätte so auch 40 länger. Minuten.
Über 4 Stunden.
Vier Stunden
20 Minuten oder so. Ich war völlig fertig.
Okay.
Also ich kämpfe mit den 4 Minuten ja, und 4 Stunden. Wow,
Wahnsinn, oder? Das ist ja schon peinlich, ne, wenn man das so übertreiben muss, finde ich.
Ne? Ja, also...
Wahnsinn. Du kämpfst mit den 4 Minuten und die 4 Minuten gewinnen.
Ja, genau. Ja, stimmt. Ich war schon.
Tja, man muss ja noch Ziele im Leben haben.
Ja,
wir arbeiten
genau. Dran. Gehen wir weg von den Muskeln, ich glaube, das haben wir jetzt ein bisschen erklärt, wie das gut funktioniert, hin zum Atmung, beziehungsweise zum kardiovaskulären System, ne, wie man schon gesagt hat, um diesen Gasaustausch im Muskel möglich zu machen. Da gibt es auch noch andere Dinge, die da eine Rolle spielen, aber das ist das Wesentliche, muss ja der Auswurf vom Herzen, des Blutes gesteigert werden. Das Blut transportiert den Sauerstoff hin und transportiert ja das CO2 auch wieder, also Kohlenstoffdioxid, wieder zurück zur Lunge. Und das macht das Herz, indem es sowohl die Herzfrequenz erhöht, als auch das Volumen an Blut pro Auswurf auch dementsprechend anpasst.
Ja, ich habe also ja gelernt, 60% ist normal, was ausgestoßen
genau,
wird. Das heißt, es wird dann über diese 60% hinausgehen, oder?
Ja, im Prinzip nein, weil das Herz mehr Blut ansaugt, sodass das Verhältnis Prinzip wieder gleich bleibt.
Ja.
Es geht ja auch um das Volumen, was man angesaugt wird und das wird dann auch angepasst, um, wie gesagt, dieser erhöhten Anforderung an den Kreislauf Herr zu werden. Das spielt natürlich aber auch auf der anderen Seite, oder nicht auf der anderen Seite, sondern als natürlicher Mitspieler die Lunge eine große Rolle. Da muss natürlich auch die Fläche, um Sauerstoff aufzunehmen und CO2 wieder abzugeben, vergrößert werden. Und das passiert in den Lungenspitzen. Da wird dann quasi die Poren eröffnet sozusagen und das Blut, was vorher da nicht durchgeflossen ist, fließt da jetzt durch und dann kommt dann auch Luft da dran und dann wird der Gasaustausch dort erhöht.
Ja. Deswegen ist die maximale Sauerstoffaufnahme auch ein Parameter der Leistungsdiagnostik für Spitzensportler, weil man da natürlich den Trainingszustand ganz gut, da kommen wir später aber auch nochmal zu, aber da kann man das ganz gut messen.
Ja. Das heißt, man sieht, wie der Körper sich angepasst hat.
Adaptiert und was er für Möglichkeiten hat, die ein Untrainierter sicherlich nicht hat.
Ja, und dann wird es jetzt auch wieder ein bisschen medizinischer und wir kommen schon ein bisschen in die ja, warum der Sport so gut ist, Ecke. Das endokrine System, also die Hormone.
Die Hormone?
Die spielen,
viele Hormone.
Spielen auch eine Rolle.
Okay.
Diese ganzen Hormone, die mit dem Sympathikus assoziiert sind, also wie Norepinephrin, Dopamin, Cortison, die werden vermehrt ausgeschüttet. Aber in einer gesunden
Cortison von sich aus schon intus?
Ja. Okay. Ja.
Das
ohne Cortison, ja genau. Okay. In der Nebenniere wird das gebildet.
Okay.
Und der Dennis, der hat gerade schon so tief eingeatmet, der wollte unbedingt was dazu sagen.
Nee, ich hätte jetzt nur gesagt, ich
hab's auch gespürt.
Oder? Der Luftzug. Cortison ganz wichtig ist für deinen Tag-Nacht-Rhythmus und morgens um 6 Uhr ballert das richtig raus und das ist der Grund, wenn du morgens aufstehst, dass du eine sehr hohe Wachheitsphase hast und die Cortisonspiegel sind für den Körper ganz entscheidend.
Ich habe da auch im Studium einfach so eine lustige Geschichte, ich habe auf dem Boden gelegen. es gibt eine Erkrankung, bei dem der Körper selbst kein Cortison bilden kann.
Okay.
Und dein Cortisonbedarf, wie der Dennis schon gesagt hat, der schwankt. Tag, Nacht, krank, aktiv, nicht aktiv. So, und wenn du zu wenig Cortison hast, dann ist das so, wie wenn du unterzuckerst.
Okay.
So, und das ist bei allen Menschen ganz verschieden. Manche werden so voll träge, andere werden euphorisch, der Dritte wird aggressiv. Das muss aber der Patient, der
wie Alkohol
Cortison trinken. Nehmen. Ja, ungefähr. Ne? Also es ist schon so ein bisschen. Und jetzt hast du mich rausgebracht. Das muss ich jetzt
die diese Erkrankung
die Geschichte
haben.
Die diese Erkrankung haben, müssen das testen und die müssen das wissen, weil das natürlich gefährlich werden kann. So, und dann gehen die in der Uniklinik hin und dann und machen was Bestimmtes, hatte der Dozent dann gefragt und ein Kommilitone von mir, der meldet sich dann, weil der gefragt hatte, was machen die, der sagte dann, Waterboarding. Und ich fand es so witzig, aber was die wirklich machen, was glaubst du, was machen die wirklich? Wie kriegen die Leute dann in die Unterzuckerung?
Ja, gute Frage. Hilf mir.
Die spritzen Insulin. Finde ich auch ziemlich unter kontrollierten Bedingungen, einem Nicht-Diabetiker Insulin zu geben.
Ist eine Ansage.
Ist auf jeden Fall schon hart. Ja. Aber zurück zum Thema. Die Wachstumshormone werden ausgeschüttet, die Insulinsensitivität, also die Empfindlichkeit der Zellen für das Hormon Insulin, das steigt. Mhm. Und auch die Testosteronlevel, die werden auch höher, ne? Also Wachstum, Libido wird dadurch auch angeregt. Mhm. Man bekommt einfach bessere Laune.
Das ist nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht, aber kennt man ja eigentlich. Also diese Effekte, würde ich jetzt sagen, sind nicht von der Hand zu weisen.
Ja, das ist das Klassische, wenn man sagt, oh, soll ich heute Sport machen? Und danach sagt man immer, oh, hat sich gelohnt.
Genau.
Geht mir gut.
Genau,
ja.
So ist es.
Das kennen wir alle.
Ja.
Der Weg dahin ist manchmal schwer, aber wenn man es einmal gemacht hat, war es gut. Also die positiven Effekte vom Sport, die kann man eigentlich ganz gut zusammenfassen. Es ist gut für die Kognition, das heißt für das geistige Flexibilität, für alle unsere geistigen Fähigkeiten. Mhm. Es ist insgesamt gut für die Mobilität und die Beweglichkeit unseres Körpers, was ja auch sehr angenehm im Alltag ist, wenn man eine hohe Beweglichkeit hat. Ja. Wir haben natürlich die Herz-Kreislauf-Gesundheit, das haben wir in vielen Folgen jetzt ja schon behandelt, mit der koronaren Herzkrankheit, dem Diabetes, Bluthochdruck. Ja. Also man hat sehr, sehr viele Effekte auf Begleiterkrankungen aus dem Herz-Kreislauf-Gebiet. Insgesamt ist die Stimmung besser. Das kann ich auch selber bestätigen. Also wenn ich Sport gemacht habe, du hast eben auch schon gesagt, du bist gut drauf. Und wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, bist du noch besser drauf. Es gibt Selbstbewusstsein und ist eigentlich wirklich so eine Art Energiegeber für die Psyche auch, ne? Und das muss man sagen, Krebsrisiko sinkt, ist auch spannend, es ist nachgewiesen, außer übertriebener Sport, zum Beispiel Marathonlaufen, Ironman, Sachen, die den Körper über die Grenze bringen, das schwächt das Immunsystem, was eigentlich durch normalen Sport gestärkt wird und kann dann auch zu Krebserkrankungen führen. Deswegen aber gesunder Sport senkt das Krebsrisiko, stärkt das Immunsystem und insgesamt natürlich die Muskulatur wächst und aber auch der Knochen wird besser mineralisiert, hast du eben schon gesagt, und wird dadurch widerstandsfähiger und Verletzungsfolgen, man kennt das ja auch von alten Leuten, wenn die stürzen, haben die direkt einen Bruch, währenddessen Sportler viele, viele Stürze haben, wo die Knochen gut durchhalten und das liegt auch daran, dass die so gut mineralisiert und sehr widerstandsfähig sind.
Ja. Und man sich anders auffängt wahrscheinlich, auch wenn man trainiert ist und koordinativ besser drauf ist.
Dann genau, absolut, ja klar, das kommt dazu.
Ja, ich denke, dann haben wir doch die Dinge, die beim Sport passieren, im Körper eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ja. Es gibt quasi auch fast kein Organsystem, das sich dem entziehen kann. Weil dem Verdauungstrakt werden gleichzeitig das Blut so ein bisschen entzogen.
Okay.
Ne? Also ich kenne, also manchmal, weil man gedacht hat, es geht nicht, muss man ja auch auf Toilette so pinkeln oder so. Wenn man Sport angefangen, merkt man, wenn man anfängt Sport zu machen, dann ist das weg, das Gefühl.
Ja, stimmt.
Kommt dann mit aller Macht wieder, wenn es vorbei ist.
Das ist wahr.
Aber die anderen Organe, die jetzt nicht wichtig sind für den Sport, wie das ganze Darmsystem, dem wird dann quasi so ein bisschen das Blut entzogen und der rückt in dem Fall ein bisschen in den Hintergrund.
Sagt man deshalb, man sollte nicht zu viel essen vor dem Sport?
Weil das ist eine gute Frage.
Danke.
Und die werden wir im Extraschlag ausführlich
beantworten. Oh, okay. Wir machen einen Extraschlag.
Ja, genau. Genau, das ist, also Ernährung ist ein extrem spannendes Thema beim Sport.
Ich merke die Frage.
Ehrlich sagen. Ja, merkt ihr das mal.
Sehr gut.
Ja, ich würde mal überleiten zu einem sich nahtlos anschließenden Thema. Wer viel Sport macht, muss sich auch erholen. Denn ohne Erholung kann der Sport auch negative Aspekte haben. Und da reden wir über die Regeneration. Lars, du hast ja früher auch Fußball gespielt.
Das ist richtig.
Wie hast du dich denn so nach dem Spiel, am Wochenende Ligaspiel, wie hast du dich erholt? Was waren deine Strategien, um den Körper eine Pause zu gönnen?
Gute Frage. Ich habe tatsächlich relativ Zeiten
Disco-Besuch, wollte ich auch sagen.
Wir haben immer sonntags gespielt, als ich das älter war tatsächlich. Deswegen stand am nächsten Tag immer irgendwas an. Also ich habe meistens dann irgendwie Freunde getroffen, was getrunken ausgiebig, weil ich gemerkt habe, dass ich meistens zu wenig getrunken habe, während ich Sport getrieben habe.
Hast du dich gut gefühlt am nächsten Tag?
Kommt drauf an, tatsächlich.
Weil der Hanno und ich, wir hatten mal eine Fußballrunde zusammen. Wir sind großartige Kicker, kann ich dir nur sagen.
Ja, unbedingt.
Und haben in der Halle gespielt.
Filigran auch.
Ja,
ich verstehe.
Also da reden die Leute in Löwe nicht immer noch drüber.
Ja, da hängen Bilder, oder?
Das war
keine Bilder, sondern riesige, wie halt Banner.
Banner.
Banner. Unsere Trikotnummern dürfen nicht mehr vergeben
werden. Genau,
natürlich, klar.
Das waren die Nummer 392 und 394.
Genau.
So, auf jeden Fall, in Löwe, nicht in der Halle, gab es eine Fußballrunde, die war von 21 Uhr bis 22.30 Uhr mittwochs abends. Man hat also den ganzen Tag durchgeoxt und gearbeitet, hat auch noch ein paar Kinder bespaßt. Als alle im Bett lagen, ist man dann dahin gefahren und war nüchtern und hatte nichts getrunken und hat dann Fußball gespielt. Ja. Das hat sich toll angefühlt, auch nach dem Sport noch, bis der nächste Tag kam.
Ja.
Dann fühlte es sich auf einmal sehr, 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 sehr dürftig an. Kopfschmerzen,
ja, genau. Ja.
Erschöpfung, Müdigkeit und der Wunsch, auf gar keinen Fall zur Arbeit zu gehen.
Ja.
Und das hat mit der Regeneration zu tun, die wir brauchen nach dem Sport und die aber verschiedene Aspekte hat. Einmal physiologische Aspekte, was der Hanno gerade schon gesagt hat, also Körpererholung, Muskulatur,
ja.
Psychologische Effekte, das heißt, der Geist muss sich auch erholen,
ja.
Und auch soziale Aspekte, aha. Weil zur Regeneration gehört natürlich auch ein stabiles Umfeld. Und wenn man jetzt starke Probleme hat, keine Freunde oder Ähnliches,
ja.
Das verstärkt dass keine Regeneration stattfindet, weil okay. Psychischer
ja,
Stress
klar.
Besteht.
Ja.
Ne?
Klar.
Und was meinst du, gibt es noch für Methoden, um sich zu erholen? Du hast jetzt, was ist die einfachste Methode der Regeneration?
Schlafen wahrscheinlich.
Ja. Schlaf oder Ruhen ist die Basiserholung. Das heißt, ein Spitzensportler ist deswegen auch angehalten, ausreichend Stunden zu schlafen. Mhm. Plus machen die oft teilweise auch einen Mittagsschlaf. Um ihre
ja, stimmt,
Muskulatur,
man
ja. Naja, das macht völlig Sinn, weil wenn man in die Schlafschuld kommt, werden die Reparaturprozesse der Muskulatur im Prinzip aufgehalten und der Muskelkater dauert länger, man fühlt sich schlecht, die Leistungsfähigkeit nimmt ab.
Ja.
Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit der aktiven Erholung, das heißt, dass man ein leichtes Training macht, ein leichtes Jogging oder Schwimmen, dass man die Muskulatur aktiviert, ohne sie anzustrengen.
Mhm.
Das ist, denke ich, ja auch im Volksmund bekannt.
Mhm.
Manche machen sogar bei Muskelkater, dass man leichte Bewegungen macht, um das alles wieder ein
ja,
bisschen zu
das
lösen.
Das hilft auf jeden Fall.
Das hilft.
Klassische Auslaufen.
Genau.
Oder?
Ja. Ja.
Genau, Fahrradfahren.
Fahrradfahren, ja.
Dann kommen wir auch später zu. Ernährung ist ein Hauptbaustein der Erholung, denn der Körper braucht ja Substrate, um sich zu reparieren und regenerieren. Und wenn ich ihm die nicht anbiete, nicht genug Eiweiß oder Kohlehydrate, kommt er in die Schuld und die Erholung bleibt aus. Das heißt, die gesunde Ernährung, und auch hier wird an einen Profisportler gedacht, das habe ich ja, mein Schwager ist ja Athletiktrainer beim deutschen Zweitligaverein, macht das auch wirklich super professionell. Und
Fußball-Zweitliga.
Fußball, wenn der immer erzählt, die kommen da morgens aufs Gelände und dann ist, die haben den ganzen Tag da. Es ist so ein bisschen, wie wir arbeiten gehen.
Ja.
Nur, dass sich bei denen nicht alles nur um Training dreht, wie man denkt, dass man da jetzt irgendwie 8 Stunden durch Fußball spielt, sondern die haben Mittagessen gemeinsam, die haben Massage, die haben Physiotherapie, die haben Ernährung, die essen zusammen, die haben leichtes Training, haben Krafttraining, die packen das perfekt zusammen für die Sportler. Und das ist, glaube ich, dann auch der Grund, warum die so belastbar sind und warum wir im Alltag nicht so leistungsfähig sind, weil wir voll arbeiten gehen, vielleicht auch die Kinder zu Hause haben und dann kommt diese Erholung nicht mehr zustande und die Leistungsfähigkeit kann nicht so stark sein, wie wenn man das professionell betreibt.
Ja, ja. Damals hat man ja gelächelt, als der Klinsmann das bei Bayern eingeführt hat.
Stimmt,
und
da
haben
die
alle
Buddhas.
So, boah, die haben da jetzt Tischtennisplatte.
Ja.
Und heutzutage ist das
normal.
Der absolute Standard. Das ist so Trainingscenter, mit die das ganzheitlich betrachten. So kann man das
der
ja eigentlich.
Der war von seiner Zeit weit voraus, der Klinsmann damals.
Ja.
Und
ja.
Das ist der Schlüssel zur Regeneration, ist das Ganzheitliche. Und das ist auch der Punkt. Ansonsten gibt es natürlich so Methoden wie Massage, Physiotherapie, Muskellockerung, ist angenehm. Und Kälte ist interessant. Die Eistonne von Per Mertesacker, das ist nachgewiesen in Studien.
Ja,
also man kann sich über Kälte regenerieren.
Ja.
Dann Kompressionsbekleidung zur Regeneration. Ist auch in Studien nachgewiesen. Sehr eng anliegende Kleidung, die Druck auf die Muskulatur gibt, hilft dabei zu regenerieren und auch Verletzungen vorzubeugen. Deswegen tragen Sprinter, Fahrradfahrer diese ganz eng anliegenden Sachen, um Kompression auf die Muskulatur
zu
bringen.
Ich muss jetzt nur noch die ganze Zeit an diesen Freistoß denken. Diese Freistoßvariante, wo die Deutschen dann dreimal über diesen Ball gesprungen. Der Müller ist ja quasi da drauf gestolpert. Ja?
Ja,
also,
das war
ich
schön.
Ich weiß nicht, ob die diese Szene noch im Kopf
klar.
Haben. Das war wirklich
denkwürdig.
Der beste Freistoß-Nicht-Variante aller Zeiten. Echt.
Ja, aus den Hochzeiten des deutschen Fußballs.
Ja, jetzt Eistonne. Kommt was Interessantes. Jetzt wird natürlich alle fragen, ja, wie erhole ich mich am besten am Sport? Leider ist das individuell und auch vom Art des Trainings abhängig, was man macht. Das heißt, man ist nicht one fits all, sondern man muss individuell ein bisschen gucken, was für welche Sportart gut ist. Also ich ein Kraftsportler, wenn der Gewicht hebt, muss ich mich anders regenerieren als ein Ausdauerläufer, der ganz anders ernährungstechnisch auch sich umstellen muss.
Ja.
Das heißt, das können wir hier gar nicht so sagen, aber wir sollten uns merken, Schlaf, Ernährung, dann natürlich Ruhe und Erholung im Generellen und sowas wie Massage, Kältetherapie, Kompression, das sind gut nachgewiesene Sachen. Wichtig ist auch, langfristig ist die Erholung wichtig zur Leistungssteigerung. Und wenn man die Erholung verpasst, wird man die Leistung nicht steigern können, denn es gibt die sogenannte Superkompensation. Oh. Das heißt, wir trainieren und dann geht erstmal die Leistung runter, weil wir erschöpft sind, mhm, und der Körper beginnt, den Körper zu reparieren. Wir geben ihm Schlaf, wir geben ihm die ausreichenden Ernährung, Substrat, mhm, und auf einmal sind wir noch leistungsfähiger, mhm, weil die Superkompensation, und wenn wir das immer so im Zyklus machen, steigt die Kurve immer weiter und wir werden in unseren Grenzen immer leistungsfähiger und leistungsfähiger. Mhm. Und diese Superkompensation ist aber abhängig davon, dass die Regeneration ausreichend lang ist und ordentlich durchgeführt wird. Mhm. Ist das nicht der Fall, und dann kommen wir später nochmal zu, kommt es zum Übertraining und, mhm, die Leistungsfähigkeit sinkt. Und, okay, da werden wir später noch was zu sagen.
Ja, das ist ja auch so, dass man, glaube ich, 2 Wochen Pause machen muss, bevor man dann den Marathon läuft, wenn man vorher trainiert hat. Ich
glaub, also generell ist, vorher.
Mh, ja, genau, okay, also ja, ein relativ langer Zeitraum, wo, ja, ich denke, aber das erklärt das ja eigentlich.
Total. Ja, ja. Genau, ansonsten ist natürlich noch gut zur Erholung sowas wie Schwimmen, Wassertherapie, mhm, Stretching. Okay. Alle Dehnungsübungen für die Muskulatur, das ist sehr gut und das ist auch, glaube ich, was allgemein anerkannt ist, dass Dehnung, ja, und Physiotherapie, und das machen ja auch die Profisportler fast alle, die haben alle ihre Physiotherapeuten, mhm, extrem gut ist, um, das machen wir ja auch falsch, wenn wir trainieren, die Dehnung nehmen wir oft nicht mit. Wir laufen, wir machen Krafttraining, wir kriegen Muskulatur, aber diese Dehnung der Muskulatur zur Erholung, die machen die wenigsten, das muss man, mhm, auch ehrlich sagen, weil es auch, ja, wahrscheinlich wenig Spaß macht.
So ein Tag Yoga in der Woche wäre eigentlich ganz gut dafür wahrscheinlich. Ne?
Da dehnt man ausgiebig.
Ja, absolut. Bist du da Experte?
Nee, aber meine Tante in den USA ist tatsächlich Yoga-Lehrerin und, oh, die macht das sehr, sehr professionell und sagt das auch immer, Dehnen ist wichtig.
Wann besuchen wir deine Tante in den USA?
Ich besuche die in Kürze. Ja. Wann ihr dahin kommt, könnt ihr frei, ja, wählen.
Ja. Wo fährst du hin?
Das ist tatsächlich sehr lustig, in der Nähe von New York nach Bethlehem. Mhm. Da gibt es Bethlehem und Nazareth, also, mhm, Nazareth, ja, gibt es direkt nebeneinander, ja, in Pennsylvania, da werde ich mich aufhalten.
Der mit, cool, Herzausflug.
Ja. Ihr seid herzlich eingeladen.
Zur Last Hunter. Nach New York war das,
ja, der, ne, Onkel ist auch da, genau. Ja, ja, New York auf jeden Fall.
Also Hanno, wir sind in New York im Hotel und der Last ist in Bethlehem.
So, genau. Ist nicht weit weg, kann man machen.
Wir machen Brooklyn unsicher.
Ja, oh. Ja, oder die Bronx. Gucken wir mal, wo, ja, wir hin.
Aber Brooklyn ist doch, ich glaube, da kostet auch eine Woche 50 Quadratmeter $2,000.
Es, alles. Es hat angezogen, kann man sagen.
Ja, das ist egal wo. Es gibt keine günstigen Viertel mehr in,
nein,
New York.
Das ist vorbei. Echt schwierig.
Ja. Aber Brooklyn ist wirklich wunderschön, ey. Super, ja, bester Stadtteil da.
Unbedingt, ja, ja, absolut.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen Break. Ich glaube, Regeneration haben wir so abgehakt.
Mhm. Wir regenerieren und kurz vom Podcast.
Ja, wir holen uns jetzt durch den Schlaf und melden uns gleich wieder. Nee, genau. Kleiner Spaß.
Bis in einer halben Stunde.
Und ich sehe, dass wir uns einmal mit der Leistungsfähigkeit nochmal beschäftigen sollten. Und zwar, wie teste ich das denn eigentlich? Wir hatten eben schon mal, ja, gesagt, dass wir Leistungsfähigkeit testen können. Und für Sportler ist das sehr, sehr interessant. Auch für Breitensportler unter Umständen. Und es gibt verschiedene Ansätze. Der einfachste Ansatz ist, fühle ich mich wohl? Also das, was, wenn wir sagen, ich habe trainiert und es ging mir gut von der Hand, dann kann ich sagen, ich habe eine gute Leistung erbracht und, mhm, ich steigere zum Beispiel die Kilometerstrecke und dann wird es zur Qual. Mhm. Dann kann ich von mir aus ja sagen, okay, meine Leistungsfähigkeit hat sich verbessert oder verschlechtert. Ich laufe mehr, ja, Kilometer, ich fahre schneller mit dem Fahrrad, ich dribbel 5 aus statt 3 Spieler. Beim Fußball ist, ja, egal, aber ich kann subjektiv sagen, wie meine Leistungsfähigkeit ist.
Ja.
Will ich es objektivieren, das ist das Einfachste, erstmal in der Ausdauer die Wattzahl zu nehmen. Setz dich aufs Fahrrad oder gehst ins Fitnessstudio, mhm, machst ein Ausdauergerät und schaust einfach mal drauf, wie viel Watt habe ich geschafft. Mhm. Das ist eine einfache Kennzahl, die dir nicht unbedingt so viel hilft, weil sie dir wenig Aufschluss darüber gibt, was du verbessern kannst.
Ja, ist ja erstmal abstrakt, muss man
aber
sagen.
Aber es ist eine abstrakte Zahl, die du auch ins Lauftraining nicht so unbedingt mitnehmen, mhm, kannst.
Aber, ja, einfach zu bestimmen, ne? Das muss man,
genau,
das ist dann der Vorteil.
Das ist eine ganz einfache, ja, ja, Methode. Gut, klar, ja. Und mein, die Smartwatch-Uhren machen es ja auch. Die schauen ja ungefähr, wie viel Energie du verbrauchst, mhm, und messen die Zeit, zum Beispiel Stundenkilometer, ist ja auch eine Maßzahl, also, mhm, wie schnell laufe ich. Das heißt, da gibt es einige Parameter, die man ganz einfach bestimmen kann. Mhm. Geht man jetzt in die diffizilere Sportmedizin, mhm, dann fängt man an mit entweder dem Laktattest. Das heißt,
oh, das hört man öfter schon mal.
Ja, ja, das ist das, was der Hanno eben beschrieben hat. Wir schauen am Ende ein Stoffwechselendprodukt uns an, was entsteht und Übersäuerung macht. Mhm. Und das ist im Blut messbar durch die Kapillare. Meistens am Ohr wird ein kleiner Pieks gemacht, ein Tropfen, ja, Blut. Und dann kann man das bestimmen, das Laktat. Da gibt es dann Grenzwerte, mhm, ab wann das Blut zu sauer ist. Und wir kennen das. Wenn der Laktatspiegel ansteigt, wird, mhm, der Sport extrem beschwerlich. Die Muskeln, mhm, fangen an zu brennen. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Wir müssen, mhm, uns quälen. Ja. Jeder kennt das. Laktat spürt man.
Ne? Ich würde gerne noch kurz beschreiben, wann das entsteht.
Bitte.
Ne? Also die Muskeln, die verbrauchen ja Sauerstoff und dadurch wird die beste Energie gewonnen sozusagen. Das ist eine effektive Methode. Aber irgendwann sind auch für die geforderten Leistungen ist einfach nichts mehr da. Mhm. Ja, und dann wird kein Sauerstoff mehr verbraucht, sondern der Zucker wird dann verstoffwechselt, ohne dass Sauerstoff verbraucht wird. Mhm. Das geht schneller. Ne? Mhm. Also da bekommt man schneller Energie, aber es ist extrem ineffektiv. Mhm. Ne? Weil man aus einem kompletten Zuckermolekül 36 Mol ATP generieren kann und aus einem Zuckermolekül ohne Sauerstoff nur 2.
Okay, das ist ein großer Unterschied.
Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das geht aber viel schneller, aber man verstoffwechselt die Glucose nicht bis zum Ende, sondern es bleibt ein Endprodukt über. Und das ist genau dieses Laktat, was man dann im Blut bestimmen kann.
Interessant, okay. Und dann wird man ins Ohr gestochen, Blut abgenommen und das sieht man ja öfter schon mal bei Sportlern.
Das macht man vor allem unter Belastung dann. Das heißt, man bestimmt das bei Fahrradergometrisch oder auf dem Laufband und nimmt zwischendurch die Blutwerte ab und schaut sich eine Laktatkurve. Macht man Zeit-Laktat-Belastung.
Also Cooper-Test und dann das.
Ja, so ungefähr. Genau. Und wenn man jetzt aber dann in den richtigen sportmedizinischen Bereich geht und will jetzt was haben, was wirklich diffizil alle Parameter am Körper aufdeckt, ist das die Spiroergometrie. Mhm. Da gehört der Laktattest dazu. Das braucht man dabei. Und die Spiroergometrie funktioniert so: Man geht aufs Fahrradergometer oder ein Laufband, wo man erstmal die Wattzahl bekommt, die man erreicht.
Unter medizinischer Aufsicht.
Ja, genau. Man bekommt dann ein EKG angeschlossen und auch eine Sauerstoffmaske, die aber keinen Sauerstoff abgibt, sondern den Sauerstoff misst, den man ausstößt, oder den CO2 misst, das man ausstößt und den Sauerstoff, den man aufnimmt, auch misst. Mhm. Und dann kann man im Prinzip über die Atmungsparameter bestimmen die maximale Sauerstoffaufnahme und die Kohlendioxidabgabe und das Laktat. Und dann bekommt man in diesen Ganzen heraus Kennzahlen für die Leistungsfähigkeit. Mhm. Und das ist schon recht genau, weil man auch dann schauen kann, bei welcher Herzfrequenz kommt es bei den Leuten zu einem Anstieg des Laktats, zum Anstieg der Sauerstoffschuld, wann geht das CO2 nach oben. Und das hilft wiederum Trainingsempfehlungen zu geben. Zu sagen, okay, normalerweise sagt man so 40-60% sollten unterhalb des Laktatanstiegs trainiert werden und so 20% oberhalb, sodass man im Prinzip so ein bisschen das Training steuern kann nach der Intensität, wie man es macht und kann aber den Puls nehmen als Kontrolle. Und das ist eine sehr feine Methode, die ein bisschen aufwendiger ist, aber vor allem bei den Spitzensportlern, wir haben ja hier bei uns im Kölner Herzzentrum sozusagen, in Köln-Porz, die Kölner Haie. Die kommen alle einmal im Jahr zum Test vor der Saison. Dann wird geschaut, wo stehen die. Und dann können die Trainer dort gezielte Empfehlungen geben, was zu verbessern ist. Weil Eishockey ist ja ein Sport mit maximaler Schnellkraft, wie ein Sprint. Mhm. Und die müssen fit sein und die haben auch viel Muskulatur. Ja. Und die spielen ja auch immer nur 2-3 Minuten, dann gehen die runter und wechseln, weil es so anstrengend ist. Ja. Und da hilft die Spiroergometrie. Aber auch Marathonläufer, Ausdauersportler, Trainingsplanung, das kann man damit steuern und ist ein tolles Verfahren, aber natürlich ein bisschen aufwendiger und muss gezielt eingesetzt werden.
Nicht für jedermann zugänglich in dem Fall.
Gibt es denn eine medizinische Indikation, wo man sagt, die Person müsste einen Test machen oder gibt es das eigentlich so richtig gar nicht?
Ja, man kann damit auch Krankheiten, es gibt zum Beispiel Leute, die haben Luftnot und man weiß nicht warum. Und dann kann man in dieser schauen, ist es ein respiratorisches, ein Atmungsproblem, ist es ein Kreislaufproblem. Das heißt, das ist schon auch ein gutes Diagnostikum in der Medizin, aber für den Sportler an sich ist es ein Leistungstest und würde ich sagen, der genaueste und beste, gerade kombiniert auch mit dem Laktat, gibt das sehr viele Informationen.
Okay. Genau, du sprichst ja jetzt den Otto-Normalverbraucher an,
natürlich.
Nicht den Moritz Müller von den Haien.
Genau. Der auch schon mal Otto-Normalverbraucher ist im Supermarkt, aber auf der Eisfläche eben nicht.
Ja. Genau, und da kommen wir eigentlich auch zum Begriff der Sporttauglichkeit, also wer ist eigentlich
generell
geeignet dafür oder was gibt mir Sport, was für Risiken gehe ich ein? Und wir hatten das, glaube ich, in der Folge vom plötzlichen Herztod auch schon dass man tatsächlich ein wenig das Risiko, statistisch gesehen, am plötzlichen Herztod zu versterben, durch Sport erhöht. Aber natürlich sind die positiven Effekte, die wir jetzt schon der Reihe nach aufgezählt haben und die ja nicht von der Hand zu weisen sind, deutlich, deutlich zu überwiegen.
Ja.
Und da muss man sagen, wenn man jetzt die optimale Balance halten will zwischen Risiko, das ich eingehe, und positivem Effekt, wäre das zum Beispiel folgendes Trainingsprogramm. Also wenn jemand 30 Minuten jeden Tag zur Arbeit läuft, 5 Tage die Woche, und 45 Minuten pro Woche in moderater Geschwindigkeit, also so 8 bis 10 Kilometer pro Stunde, joggt und noch einmal einen Stunden Aerobic-Kurs besucht, dann hätte der so sein optimales Sportpensum, um die positiven Effekte mitzunehmen, aber sein Risiko für einen plötzlichen Herztod zu verringern oder es ein bisschen zu erhöhen, damit abgegolten. Das ist zum Beispiel ein solches Programm. Und Sporttauglichkeit an sich bedeutet, dass man vorher einen Check macht, dass der Bewegungsapparat die Belastungen der jetzt aufzunehmenden sportlichen Tätigkeit auch aushält. Na, also, dass die Gelenke in Ordnung sind, dass die Knochen das aushalten, dass die Muskeln in Ordnung sind. Also es wird so eine orthopädische, grobe Untersuchung gemacht. Und natürlich auch das kardiale System untersucht. Da wird eine Auskultation gemacht, also dass der Körper das hinbekommt, die sportlichen Leistungen dann auch dementsprechend zu machen, dass ein EKG gemacht wird und dass man einmal drauf hört. Man kann dann auch eine Ergometrie, also einen Belastungstest, wo man Fahrrad fährt oder läuft, wo man die Wattzahl bestimmt, wo man ein EKG parallel ableitet, den Blutdruck und den Puls misst. Wenn das unauffällig ist, dann ist das in dem Moment dann auch abgeschlossen. Dann gilt man sozusagen als sporttauglich. Das müssen jetzt aber nicht alle machen. Also das ist empfohlen für Menschen, die einen Hobbysport betreiben wollen, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Oder für Menschen ab 35, die nach langer Sportpause wieder ran möchten oder die gegebenenfalls dann auch ganz neu mit dem Sport anfangen.
Das heißt, man geht zum Hausarzt wahrscheinlich.
Richtig. Okay.
Genau. Ja. Kommen wir später nochmal zu. Es gibt ja auch Sportmediziner, die das anbieten. Das ist sicherlich eher was für den, sagen wir mal, im Leistungsbereich sich befindlichen Sportler oder bei spezifischen Fragestellungen. Ich würde gerne mal was zum Übertraining sagen.
Ja.
Ich habe mich in der Vorbereitung der Sendung so richtig klar, was Übertraining ist, war mir es nicht. Man weiß, Übertraining ist nicht gut, aber ich fand das ganz interessant, da mal reinzulesen, muss ich ehrlich sagen, weil ich so ein paar Sachen gelernt habe, die mir völlig unklar waren.
Okay.
Erstmal ist Übertraining eine Stagnation oder eine Verschlechterung der sportlichen Leistungsfähigkeit. Das heißt, man gewinnt nicht mehr dazu. Man trainiert und trainiert und trainiert, aber man wird nicht besser in dem, was man macht, oder verschlechtert sich sogar. Und das kennen wir ja alle. Wir alle haben schon mal sehr viel trainiert und sind nicht mehr weitergekommen. Das kann verschiedene Gründe haben. Auf Übertraining werden es die wenigsten aber zurückführen. Die meisten werden sagen, okay, ich bin nicht gut drauf. Aber Übertraining, der Begriff an sich, ist wichtig auch abzugrenzen von organischen Erkrankungen. Das heißt, wenn man auf Übertraining untersucht, sollte man ausschließen, dass eine Körperfehlfunktion vorliegt, sei eine Schilddrüsenproblematik, eine Anämie, alles Mögliche, ne? Das kann das sein, aber weil das ja ähnliche Symptome machen kann.
Und man spricht dann ja auch von auf einem Plateau trainieren.
Genau, man kommt nicht von der Stelle. Man investiert immer mehr Zeit und Anstrengung und man kommt aber nicht, und das kennt jeder von uns, ne? Und
permanent.
Permanent, genau. Und
ist aber nicht damit zu verwechseln, dass man einfach untrainiert ist.
Jetzt.
Oder?
Nee, weil Übertraining heißt, du trainierst immer und immer intensiver, aber es hat keine Wirkung mehr.
Okay.
Und wenn man nicht trainiert ist, dann trainiert man und fühlt sich einfach per se schlecht, aber macht ja nicht diesen Leistungssteigerung. Das tritt eigentlich fast nur im sagen wir mal, Sportbereich auf, wo man professionell unterwegs ist.
Okay.
Ja. Was sind die Symptome von Übertraining? Gibt es also Symptome, die definiert worden sind? Stimmungsschwankungen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen und Muskelermüdung, auch bei geringer Belastung, teilweise Muskelkrämpfe, Verletzungsneigung, auch immer diese, ich kenne das selber auch, Achillessehnen tun weh, das sind auch so Symptome, ja, diese Sachen.
Ja.
Und Koordinationsstörungen, teilweise aber auch der Ruhepuls, der sich verändert, man wird tachykarder in Ruhe, also
der ist schneller,
vegetative Symptome, ja. Kollaps kann vorkommen in der Extremform und es gibt zwei Formen. Das fand ich mega interessant. Mhm. Einmal die von jungen Sportlern, das ist die das Erregungsübertraining, Sympathikus getrieben. Die haben also ganz andere Symptome. Die haben eher so Erregungszustände, sind leicht ermüdbar, unruhig, Appetitstörung, Gewichtsverlust, Nachtschweiß, Blechblässe, also eher Krankheit. Mhm. Und dann gibt es die parasympathikotone Form. Da findet sich eher der erfahrene Ausdauersportler wieder. Mhm. Und die sind immer müde, Tagesmüdigkeit, haben eher so Hemmungszustände, sind auch so ein bisschen abgeschlagen von der Stimmung. Mhm. Appetit ist normal, Gewicht ist normal. Die können auch trainieren, können aber ihre Topleistung nicht erreichen. Das heißt, die sind nicht völlig abgeschlagen. Die können Halbmarathon laufen, haben das Gefühl, sich die beste Zeit gelaufen und könnten danach aber noch einen laufen.
Okay.
Also sie funktionieren also ganz anders, sind völlig klar im Kopf, schlafen auch gut und haben gehäuft Überlastungsschäden. Das heißt, die haben ganz häufig, das was ich eben sage, diese Wehwehchen, Sehnen, Muskulatur, Muskelfaserriss, erkennen es aber nicht. Also der sympathikotone Form, der erkennt sofort, okay, mit mir stimmt was, ich bin krank. Währenddessen der parasympathikotone Form denkt, ich muss immer weiter trainieren. Ja. Warum werde ich nicht besser? Weil er eigentlich gar nicht erkennt, dass er in einem Übertrainingszustand ist. Und wie kann man das eigentlich jetzt rausfinden, an den Symptomen jetzt? Und dann kann man erstmal die ganzen organischen Ursachen ausschließen. Man geht also erstmal zum Allgemeinmediziner oder zum Sportmediziner und sagt, okay, ich habe jetzt hier nicht irgendwie die Schilddrüse oder eine Anämie oder irgendeinen Infekt. Und man kann darauf testen mit Laborparametern. Mhm. Zum Beispiel Adrenalin ist erhöht im Blut oder auch Cortison steigt an, also die Stresshormone sind maximal präsent. Mhm. Die Laktatwerte sind eher vermindert, also man kann nicht mehr so viel Leistung erbringen, auch in den ergometrischen Untersuchungen. Und die Kreatinkinase ist erhöht, das zeigt an eine Muskelzerstörung. Also das ist eine Art Muskelenzym, was freigesetzt wird, wenn die Muskulatur belastet ist und eine Art Risse hat oder Störungen und dann geht das ins Blut und man kann das messen.
Also da erkenne ich mich ein bisschen wieder. Also nicht so.
Ich habe dich auch wiedererkannt. Also der investigative Journalist Dennis R. hat seinen Trainingspartner ein bisschen wiedererkannt. Aber das,
der immer mit dem Kopf durch die Wand
das
will.
Interessante an der Geschichte ist, wo ich den Hanno auch wiedererkannt habe, ist, das tritt gerne auch aus, wenn man noch nebenbei Belastungen hat. Wenn man die Kinder, die Arbeit und diese ganzen Sachen. Und dann kommen diese Sachen zusammen. Und ich fand das mega spannend, weil auch für mich in meinem Bereich, wenn ich manchmal denke, du gehst trainieren, du bist mega fertig danach, du bist drei Tage müde und dann denkst du ja nicht an Übertraining, weil du hast eigentlich eine Erholung gebraucht, eine Regeneration, hast mal ein volles Training reingehauen, weil du dachtest, okay, das muss jetzt, ist gesund und ich will weitermachen, aber eigentlich ist das mega kontraproduktiv, weil du deinem Körper schadest und besser einen Tag Pause gemacht hättest, die wir aber auch nicht immer machen können, weil zu Übertraining halt nicht nur der Sport gehört, sondern auch die Sachen, die zu Hause passieren. Also
und die Arbeit.
Die Arbeit.
Und du hast doch nicht immer Zeit für Sport.
Ja.
Du musst die Zeitfenster nutzen,
und
die
jetzt
dir
kommt
gegeben
das,
werden.
Das ist das Ding. Jetzt kommt das, jetzt kommt natürlich so ein bisschen dieses Verrückte, im vollen Berufsleben, mit der vollen Familie, Leistungssport zu betreiben, das geht so einfach nicht, weil uns die Erholungsphasen flöten gehen. Das heißt, wir trainieren immer in diesem, sagen wir mal, Bereich, wo wir ins Übertraining kommen können. Und es war ganz witzig, ein schöner Satz war, Übertraining ist ein Chamäleon. Man kann es nicht so genau fassen, aber wenn man sehr müde und erschöpft ist nach dem Training, achtet auf die Erholungsphasen. Und was ich sehr witzig fand, es gibt eine Faustformel, wie man das Übertraining wieder los wird. Und das ist, man sollte dreimal so lange das Training pausieren, wie die Entstehung gedauert hat. Okay. Also Hanno, du musst jetzt 9 Jahre lang Pause machen beim Sport. Kleiner Spaß.
Ja. Ich wechsle jetzt aber so ein bisschen die Sportart. Ne? Laufen aufs Fahrrad.
Okay. Ja, aber das ist jetzt auch nicht nur Fun, aber ich glaube, wir alle haben mit Übertraining mal zu tun gehabt. Gerade wenn wir nicht wie die Profisportler in der Blase leben, wo alles perfekt ist, sondern in unserem Alltag stecken. Und
anders begutachtet werden.
Vielleicht gehört Übertraining auch ein bisschen zur Natur des Trainings dazu. Wichtig ist, vollwertige Ernährung, Pausen, Regeneration, Tapetenwechsel stand auch drin. Also okay. Mal rauskommen. Ja. Hanno und ich machen es nächste Woche.
Genau, ja. In Finnland machen wir jetzt Sport.
Finnland-Sport, Tapetenwechsel.
Auswärtsspiel. Ja.
Dann natürlich die Faktoren zu beseiten, die am Ende zum Übertraining führen. Also ich werde die Kinder heute abgeben, denn genau. Ich habe auf dieses Übertraining keine Lust mehr.
Genau, das ist ein super Argument, die Pinja wird sich freuen.
Pinja wird
sagen, die wird mit Verständnis und offenen Armen
sagen,
ich werde, Schatz, ich fahre mit denen heute ins Phantasialand, regeneriere du dich
genau,
mal.
So wird es, genau so wird es sein.
Man braucht ein stabiles Umfeld.
Ja, absolut. Naja, aber spannend, oder? Es ist wirklich spannend.
Total,
und gerade die beiden Formen, das war mir nicht so bewusst, fand ich spannend, weil das so verschieden auch auftritt und so ein Chamäleon doch
auch. Ja, und ich stelle mir halt auch vor, dass manch einer das gar nicht merkt.
Genau.
Also man braucht irgendjemand Externes, der dann mal sagt, hier, Manfred, hör mal.
Ja.
So ist es. Ich merke schon, dass irgendwas sich verändern muss. Also ich glaube einfach, für die Trainingslast, die ich habe, sind meine Sehnen einfach auch nicht mehr gemacht. Mhm. Das merkt man ja selber. Ne? Man will eigentlich nach dem Sport dann einfach schlafen und in Ruhe gelassen werden und dann, nee, Papa, geh mal auf den Fußballplatz.
So, genau, ja? Und dann setzt die Erholung nicht ein und dann geht immer die Leistungsfähigkeit runter und die Schäden entstehen. Und deswegen ist das total gut, aber das zu erkennen und dann auch dementsprechend entgegenzusteuern.
Ja. Ne? Und die generelle Akzeptanz, dass man nicht jünger wird, ist wahrscheinlich auch hilfreich, weil mit 18, nein, natürlich
also,
nicht.
Das gibt es natürlich bei uns hier nicht.
Nein.
Demonstratives Kopfschütteln. Ja.
Bei uns gibt es das nicht. Danke, Botox.
Das schneiden wir raus.
Natürlich,
genau. Das schneiden wir raus.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, Übertraining ist auch ein Grund, zum Sportmediziner zu gehen. Mhm. Und da habe ich mal nachgeguckt, auch was Sportmedizin, ich habe ja auch diese Prüfung gemacht, das war jetzt über 10 Jahre her. Ich wollte mal gucken, wie das heute definiert ist. Und da habe ich festgestellt, ach, genau so. Ist noch genau gleich. Man kann 6 Monate an einer Weiterbildungsstätte arbeiten, die relativ rar gesät sind. Oder 240 Stunden einen Kurs machen und 120 Stunden einen Sportverein betreuen. Also das ist schon eine Master.
Hausnummer, ey.
Aber die Kurse sind interessant, die bestehen zu 50% aus Sport und aus 50% aus Seminaren, Vorlesungen und so ähnliches. Okay. Aber es ist ähnlich wie in der Deutschen Sporthochschule. Sport zu machen gehört auch zur Ausbildung dazu und da bin ich ja sehr positiv dran. Ich war Skifahren, ich war Tennis spielen, ich war Radfahren, ich habe viele Sachen gemacht und ich finde es eigentlich ganz interessant, selber den Sport am Körper zu spüren, wenn man Sportmediziner ist und auch so
das
vielfältig.
Hilft, das nachfühlen zu können.
Ja, und auch in verschiedenen Bereichen einfach. Ne?
Ja.
Und dann macht man eine Prüfung vor der Ärztekammer. Und dann ist man Sportmediziner und das sieht man ja auch immer mal wieder auf Praxisschildern und das sind dann im Prinzip Leute, die von der Ärztekammer befugt sind, in diesem Bereich auch gesondert zu untersuchen und auch Experten sind auf dem Gebiet.
Und dann kann man niedergelassen arbeiten oder im Krankenhaus oder im Sportverein ja tatsächlich wahrscheinlich auch, ne?
Ja, genau. Und zum Sportmediziner geht man im Prinzip immer dann, wenn man Verletzungen hat, das ist das eine Thema in Richtung Orthopädie, wenn man Überlastungserscheinungen hat, jetzt aber beim Übertraining, Müdigkeit, beim Sport und so weiter, wenn man die Leistung steigern will, also man kommt nicht weiter und will irgendwie nochmal Rat oder auch präventiv, das heißt, ich will jetzt mit dem Sport anfangen und will Marathon laufen, bin aber eigentlich die letzten Jahre gar nicht gelaufen, dann kann man da mal vorbeischauen.
Sollte man vielleicht sogar besser.
Genau. Oder? Sicherlich ist der Hausarzt auch eine gute Anlaufstelle, das muss man auch mal ehrlich sagen für sowas. Ne?
Ja.
Dann Return to Sports, das heißt, ich war verletzt und komme zurück. Oder auch generell Beratungen zur Ernährung oder auch Nahrungsergänzungsmitteln, sicherlich vielleicht nochmal ein Thema für unseren Extraschlag.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, und dann würde ich sagen, macht der oft ein Check-up mit einem, das heißt, der schaut einmal eine Anamnese zu machen, der guckt nach Muskelfunktionstest, körperliche Untersuchung. Viele benutzen so Körperfettanalysewagen, um zu schauen, wie ist das verteilt. Blutdruck wird gemessen, man kann verschiedene Laborparameter messen, um zu gucken, ist man auch gesund, Blutbild und so weiter. Man kann unter Umständen einen Herzultraschall empfehlen, zum Spezialisten schicken, wenn man Verdacht hat, jetzt da ist irgendwas nicht in Ordnung. Eine Spirometrie ist gut, das Atemvolumen zu messen und dann halt die Belastungsuntersuchungen und ein EKG und dann hat man einmal so ein Check-up gemacht und für die Leistungssportler die Spiroergometrie und die Laktatbestimmung und genau, dann ist man eigentlich einmal durch mit dem Check-up beim Sportmediziner.
Ja. Aber es ist jetzt auch nicht so einfach zugänglich, ne?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe das nicht so recherchiert. Mhm. Ich kenne einige, aber wahrscheinlich auch, weil wir hier auch einen Schwerpunkt haben. Mhm. Generell ist es eine Igel-Leistung. Das heißt, man zahlt es selber. Es ist keine von der Kasse übernommene Leistung. Also muss dafür was bezahlen.
Weil ich sehe unsere ZuhörerInnen jetzt hören und, und sich überlegen, dass es für sie auch in Frage kommt. Ja. Also deswegen.
Das stimmt. Aber ich glaube, es gibt einige Hausärzte, Orthopäden, und auch Kardiologen, die Sportmedizin haben. Und da kann man gezielt anfragen. Wir haben ja im Krankenhaus auch einen Check-up, den man buchen kann. Sport kardiologisch genannt, aber eigentlich ist sportmedizinisch. Und da kann man sich einmal Grund untersuchen lassen.
Aber mit einer Überweisung vom Hausarzt ist es da nicht getan. Ne?
Okay. Nee, genau. Ja.
Und wie viel Zeit muss man da mitbringen? Wie lange dauert sowas? Was kann man das sagen? Also,
das kommt drauf an, was man macht. Ne?
Ja, also wenn du Spiroergometrie und alles und Ultraschall machst, kann das schon mal 1,5 Stunden dauern, bis alles da ist. Ja, ne? Und,
aber es ist durchaus in einer Woche machbar. Also wenn man sagt, ich möchte jetzt in einem Monat Sport machen, dann...
Ja, das, also auch bei uns kann man hier so ein Paket buchen, Sportcheckup mit Spiroergometrie und allem. Ja. Und dann ist man 2-3 Stunden bei uns und kriegt alle Untersuchungen en bloc.
Ja, okay. Ja.
Aber wie gesagt, das unterscheidet sich aber jetzt prinzipiell von dem, was wir unter Sporttauglichkeit verstehen. Wenn man nur wissen will, ob man sporttauglich ist, dann gilt das, was wir vorhin gesagt haben,
was du gesagt hast,
mit der Untersuchung des Bewegungsapparats, der Auskultation, EKG und wenn es dann ganz hoch kommt, noch zur Ergometrie. Das reicht dann auch aus.
Ja, das macht der Hausarzt dann ausschließlich.
Nur mal zur Unterscheidung.
Ja. Ja, also das ist auch keine Igel-Leistung dann dementsprechend.
Ja. Nein, da geht es ja darum, Krankheiten zu erkennen, die beim Sport Folgen haben könnte. Und beim anderen geht es darum, zu schauen, wie ist meine Sportleistungsfähigkeit und wie kann ich die steigern? Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Absolut.
Ja.
Apropos Erkrankungen, da wollten wir noch so ein Sum-up machen von unseren ganzen Folgen. Eigentlich könnte man sagen, hört euch die Folgen nochmal an und sucht euch die Stelle raus.
Okay, genau. Ein bisschen Eigenleistung muss man da auch erwarten können.
Dann wären wir eigentlich auch fertig jetzt.
Ne? Ja, ich denke, das halten wir auch kurz, dass wir nochmal vielleicht kurz resümieren, oder?
Ja, lass uns das machen.
Genau. Der Lars hat die Hälfte vergessen, der Demenztest. Ich glaube, der hat gefuckelt damals.
Ja, also das Einzige, was ich noch behalten habe, der Demenztest. Der Rest ist komplett weg.
Ich fange einfach mal an. Hypertonie hatten wir in der Folge auch hat man ja besprochen. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Risiko, eine Hypertonie zu entwickeln und dem Menschen, der schon eine arterielle Hypertonie hat und Sport macht. Generell ist zu sagen, dass Sport sehr gut der Hypertonie vorbeugt. Also auch wenn es kleine Spitzenbelastungen gibt, führt das insgesamt dazu, dass der 24-Stunden-Blutdruck auf jeden Fall besser wird. Und wenn ich schon eine Hypertonie habe, ist jeder Sport gut und nachgewiesenermaßen führt das dazu, dass der Blutdruck sinkt. Da ist nochmal zusammengefasst, die beste Sportart, diese isometrischen Belastungsübungen, die ja tatsächlich den besten Effekt haben, die den Blutdruck bis zu 9 mm Hg senken können. Das heißt, wenn ich anfange zu planken, brauche ich vielleicht gar keine Medikamente. Ja, also das ist übertrieben. Die Fachgesellschaften sind sich eigentlich einig, dass wenn man einen Bluthochdruck diagnostiziert hat, dass das in der Regel nur mit Medikamenten auch zu lösen ist und dass alles weitere ein Add-on ist. Nicht bei allen Formen, zum Beispiel bei sehr adipösen Menschen, wo der Adipositas die Ursache des Bluthochdrucks ist, wenn die abnehmen, dann
hilft auch.
Verschwindet der Bluthochdruck auch tatsächlich.
Ja, ne?
Und danach ist das kombinierte Training aus Kraftübungen und Ausdauerübungen hat einen sehr guten Effekt, aber alles andere, die das Kraftübungen alleine oder auch nur Ausdauerübungen alleine, die senken alle den Blutdruck so, dass man das signifikant auch messen kann.
Okay.
Und für den Hypertoniker ist es halt empfohlen, dass der mit 40-60% seiner maximalen Leistungsfähigkeit, gemessen in der Ergometrie oder in der Spiroergometrie oder durch den Puls, da hat man ja verschiedene Maße, die einem das dann angeben, dass der dann einen vorbeugenden Effekt haben oder das kann auch einen Bluthochdruck behandeln.
Okay.
Ja, also der Bluthochdruck reagiert da extrem gut drauf.
Und
im Gegensatz zu den hohen Blutfetten, Cholesterin, da schließe ich direkt an, weil das kann ich kurz machen, da ist im Prinzip kein wirklicher Effekt auf das, ich sage es jetzt immer noch, böse, es ist eigentlich nicht böse, aber LDL hat es eigentlich gar keinen Effekt. Ne? Man kann den schon statistisch so ein bisschen nachweisen, aber insgesamt stinkt das hinter dem Bluthochdruck deutlich ab.
Das ist halt eine genetische Störung der
Fettstoffwechsel. Genau, in vielen Fällen. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass es auch bei dem Bluthochdruck auch einfach Non-Responder gibt. Das heißt, wir können unseren Patienten das raten und die machen das dann und es gibt überhaupt keinen Effekt. Das bedeutet nicht, dass der Patient oder die Patientin uns angelogen hat, ja, sondern dass die einfach nicht so reagieren, wie wir das gerne hätten. Mhm. Und es bleibt weiterhin, was generell Sport angeht, dass man so ungefähr 150 Minuten pro Woche Sport machen sollte. Das ist das Minimum. Mhm. Da hatte ich noch eine Diskussion mit einem Freund von mir, der meinte, ja, du hast gesagt 150 Minuten, aber es ist doch ganz klar, dass wenn man viel mehr macht, dass es dann noch viel mehr bringt. Und da habe ich so ein bisschen gegenargumentiert, aber jetzt nochmal beim Nachlesen hat er recht.
Okay. Ja, kann er sich in diesem Moment freuen, wenn er die Folge hört.
Hoffentlich. Genau, aber das zu Bluthochdruck und zum hohen Cholesterin. Ja,
also einmal Haken hinter, einmal keinen Haken dahinter.
Ich fasse mal zusammen, Diabetes und Adipositas kann man in einem abarbeiten. Mhm. Warum? Weil Adipositas ist ja oft eine Vorstufe des Diabetes Typ 2. Typ 1 Diabetes lassen wir mal raus. Ja. Und hier ist sicherlich die Kombination aus Ausdauertraining und Krafttraining wichtig. Warum? Weil die Muskeln das Insulin quasi ja brauchen, um in Zucker reinzutransportieren. Ich habe also viele Muskeln, kann ich viel Zucker aus dem Blut rausbekommen. Das heißt, Muskeltraining ist gut, Ausdauertraining ist gut, weil es Substrat Kohlenhydrate verbraucht. Mhm. Was sind die guten Effekte? Die Insulinsensitivität steigt wieder. Das heißt, der eigentliche Kern des Diabetes ist ja, dass ganz viel Insulin da ist, es aber nicht richtig wirkt. Mhm. Und das wird verbessert. Also die Wirksamkeit des Insulins nimmt wieder zu am Muskel. Okay. Wir können Gewicht reduzieren. Auch das ist ja quasi die Ursache des Diabetes, oft Übergewicht. Und durch Sport können wir effektiv Gewicht reduzieren in Kombination mit einer guten Ernährung. Mhm. Wir sind uns alle einig, Ernährung ist das Hauptding, um Gewicht zu reduzieren. Sport hilft aber dabei. Mhm. Das heißt, beides zusammen ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Dann haben wir natürlich insgesamt nachgewiesen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgehen durch den Sport beim Diabetiker und auch beim Übergewichtigen, sodass man sagen muss, dass da wir nennen das mal die Mortalität, also die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant abnimmt. Das ist ja schon mal eine sehr wichtige, wichtige Aussage auch, muss man sagen. Und wir haben natürlich eine verbesserte Lebensqualität und Stress wird reduziert. Und das sind ja auch Treiber, auch für die teilweise in den Essstörungsbereich gehenden Leute. Und man kann durch auch psychisch viel Gutes tun für unsere adipösen Patienten und für die Diabetiker, wenn sie Sport machen. Mhm. Ansonsten gibt es noch auch Vorteile gezeigt, Appetitkontrolle. Das heißt, das Sättigungsgefühl reguliert sich wieder besser durch regelmäßige sportliche Aktivität. Ist ja ein, haben wir gelernt, Hauptpunkt auch in der Entstehung von Übergewicht. Mhm. Ne? Und daher kann man insgesamt nur sagen, Sport ist für Diabetiker und auch für übergewichtige Leute ein absolut wichtiger Baustein, um wieder gesund zu werden, um die Erkrankung zu bekämpfen. Und das zusammen mit der Ernährung ist einfach unschlagbar bei diesen beiden Erkrankungen.
Mhm. Und unterm Strich, egal was wir betrachten, ne, manchmal betrachtet man in Untersuchungen ja bestimmte spezifische Endpunkte. Mhm. Wenn wir uns aber jetzt den Endpunkt angucken, die Sterblichkeit, dann ist es egal, welcher Couleur, aus welcher Erkrankung man kommt, Sport reduziert die Sterblichkeit immer. Ja. Das ist einfach ein extrem probates Mittel, ohne Medikamente, immer verfügbar, der uns hilft, länger und besser zu leben.
Ja.
Genau.
Ja.
Das wollte ich als Schlusswort, fände ich das jetzt
eigentlich. Ich finde, das ist das Beste aller Schlussworte, wenn man eine Sportfolge macht, weil
ein Hoch
lange Leben Sport schadet nicht so. Ja, absolut, absolut.
Sport war nie Mord und wird nie Mord sein.
Nee. So,
es ist so.
Ja, wenn wir jetzt die GEMA-Rechte hätten, würden wir jetzt Reinhard Fendrich Es lebe der Sport einspielen. Haben wir aber nicht, also lassen wir es einfach. Es war sehr, sehr aufschlussreich, wie immer. Aber ich finde, wir können da ja noch ein bisschen mehr eintauchen in diese Thematik. Deswegen machen wir so ein bisschen so ein Sport-Special draus. Die Herz-Sportgruppe trifft sich nochmal wieder.
Ja.
Was haben wir vor? Einen Extraschlag haben wir schon angekündigt.
Genau, aber wir haben ja ein großes Thema ausgeklammert. Mhm. Ich glaube, das hätte die Kapazität dieser Folge einfach gesprengt und auch eure Geduld.
Absolut.
Hanno weiß noch nicht, dass wir die Kopfhörer mal ausmachen.
Das ist richtig.
Das weiß er ja nicht.
Anderen Podcast hören, Konkurrent.
Ja. Genau.
Böhmermann läuft immer dann.
Auf einem Ohr, genau. Wir konnten, das haben wir ja im letzten Folge schon ein bisschen so angeteasert, eine Expertin auf dem Sport, Psychosportgebiet sozusagen gewinnen, die selber Sportlerin ist und selber sich auch mit den psychologischen Aspekten des Profitums befasst. Und die wird dann auch bei der nächsten Folge dabei
sein. Bei der nächsten langen Folge.
Das klingt spannend.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend.
Wird sie erkennen, dass Hanno und ich Profisportler sind? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle.
Nee, ja, also ich habe ja schon mal mit ihr Fußball gespielt.
Also Mann, du hast alles verraten. Ja, aber mich kennt sie noch nicht.
Ich kenne sie noch nicht. Du hast den Vorteil.
Ich glaube, dass da hätte sie mir sehr große schauspielerische Leistungen attestieren müssen, dass ich meine Hochbegabung im Fußball so gut zurückhalten konnte.
Ja. Aber du könntest natürlich Dennis am Tisch noch so ein bisschen mit dem Ball jonglieren, dann bei dem nächsten Podcast so mit einem Bein
wie
immer.
Ein Seehund, weil ich den Ball auf der Nase rollen lasse.
Genau, so ein krasses Maradona-Video, der mitten in so einer Talkshow so einen Ball zugeworfen bekommt, während der so sitzt und dann mit seinen Schultern und seinem Kopf. Das musst du dir mal angucken, das ist Wahnsinn. Der Typ war einfach der Hammer.
Der war nicht so schlecht, der war nicht untalentiert, könnte man sagen.
Er ist anderen Sachen zum Opfer gefallen.
Das ist leider wahr, ja. Tja, wir freuen uns sehr auf diese beiden anstehenden Folgen. Also in der Reihenfolge, denke ich, machen wir das. Erstmal den Extraschlag zur Ernährung und dann haben wir eine Gästin. Das, so viel kann man verraten. Ja, wer es ist, verraten wir aber noch nicht. Es wird sportlich und sehr interessant auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ich freue mich mega drauf.
Ja, ich mich auch. Ja, super. In diesem Sinne, danke euch.
Au revoir.
Bis bald, danke fürs Zuhören.
Macht's gut.
Wir hören uns wieder.
Mit Herz, der Podcast vom Kooperativen Herzzentrum Beidseits des Rheins in Köln. Mit den Kardiologen Hanno Wied, Dr. Dennis Rottländer und mit Lars Göllnitz. Folgt dem Podcast gerne bei Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn.